Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mayen. Guten Morgen. Navid Kermani ist heute unser Gast, ein Schriftsteller, der einiges wagt. Navid Kermani stellt auch solche Fragen, die im öffentlichen Diskurs gern gemieden werden. Jetzt stellt er die Frage aller Fragen. Der Untertitel seines neuen Buchs verrät, um welche Fragen es geht. Fragen nach Gott. Und es wird Antworten geben, jetzt und hier in Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Zu Besuch im Studio Navid Kermani. Was für ein Buch. Schon die Aufmachung. Eine goldene Handschrift auf einem schwarzen, scheinbar leicht verwaschenen Einband. Und dann der Titel. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Diesen Titel verdankt Navid Kermani seinem Vater. Und er verdankt ihm noch mehr. Etwa den Auftrag, er möge die 12-jährige Tochter an den Islam heranführen. Das ist einer der letzten Wünsche des Vaters auf dem Sterbebett. Navid Kermani stellt sich diesem Auftrag, dieser Bitte, auf 240 Seiten, die so stark sind wie die Aufmachung und der Titel, erfüllt er diesen Wunsch. Der Opa und die Enkelin, sie werden uns durch dieses Gespräch mit Navid Kermani begleiten. Ein Gespräch, das wir aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Dies ist ein sehr persönliches Buch. So persönlich, dass ich jetzt etwas tue, was man als Redakteur im Radio eigentlich nicht tut. Ich räume ein, dass mir beim Lesen Ihres Buchs, Herr Kermani, ab und an ein paar Tränen über die Wange gerollt sind. So, das ist jetzt raus und jetzt geht's nüchtern weiter. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Navid Kermani. Danke und guten Tag.
Guten Tag.
Herr Kermani, ohne zu viel verraten zu wollen am Anfang, aber wie hielt es Ihr Vater mit der Religion?
Mein Vater war ein sehr frommer Mann, also meine beiden Eltern. Was unter Iranern in Deutschland nicht ganz gewöhnlich ist. Die meisten Iraner, die ich kenne, oder die meisten Iraner, die ich im Iran kenne, sind in der bürgerlichen Schicht sehr oft sehr antireligiös. Und da bildeten meine Eltern gewisserweise eine Art Exil, nicht nur als Iraner in Deutschland, sondern innerhalb der iranischen Community, dieser Schicht von Ärzten, aus der ich komme, so bürgerliche Schicht. Und ja.
Und Ihre Tochter, die ist ganz anders unterwegs, das kann man so sagen.
Meine Tochter ist hoffentlich ganz anders unterwegs, aber das würde ich jetzt auch nicht öffentlich jetzt machen wollen, wie jetzt die reale Tochter unterwegs ist. Das ist ja eine Privatsache, aber ich kann Ihnen versichern, dass sie nicht so unterwegs ist wie ihr Großvater. Ja.
Das heißt, also wir müssen ein wenig trennen zwischen der realen Person ihrer Tochter und ihres Vaters. Also die sind nicht eins zu eins.
Absolut. Also das gilt ja eigentlich für alle meine Bücher. Die sind ja auch, selbst die sogenannten Sachbücher, die sind nicht, also unglaublich gestaunt oder nicht einmal die Reportagen. Es gibt ein literarisches Ich. Das ist natürlich in diesem Falle schon, da ist sehr viel für mir drin, aber es ist eine literarische Erzählsituation, ein Gestus, wenn man so will, eine Erzählhaltung. Und es geht eben nicht um irgendwie biografisch, was hat Opa gesagt, sondern es geht um die Weitergabe einer Tradition. Und da ist halt enorm viel, wenn Sie so wollen, Last, Verantwortung, eigentlich Überforderung, wie kann man eine Tradition weitergeben? Und das ist durch diese Situation der Vater, der diesen existenziellen Wunsch auf seinem Sterbebett, den man schlecht ignorieren kann, der Sohn, der sich da eigentlich überfordert fühlt, auch nicht so recht weiß, der vielleicht gar nicht immer nur einer Meinung mit seinem Vater ist, vielleicht auch gar nicht so fromm ist wie sein Vater, aber doch diesen Wunsch erfüllen muss, möchte. Und seine Tochter, die sowieso an allem zweifelt. Also das ist natürlich genauso gewollt und konzipiert. Oder aus dieser Erzählhaltung ist das ganze Buch entstanden. Der entscheidende Punkt ist vielleicht auch der, was ich gemerkt habe. Ich glaube, wenn ich selbst Ihnen oder einem erwachsenen Leser oder Hörer ein Buch geschrieben hätte, dann wäre das in der heutigen Zeit über Religion oder gar über Islam einfach ein sehr viel düstereres Buch geworden, ein sehr viel dunkleres Buch geworden. Und wenn man einem Kind was erzählt, dann ist einfach eine Aufgabe, diesem Kind irgendwie auch Hoffnung oder was Helles zu vermitteln. Also etwas, was vielleicht mir sonst gar nicht so gelungen wäre, das auch zuzulassen. Da hätten mich die Bedenken und das Unglück auf der Welt und das Fehlverhalten der Religion hätte mich sicherlich viel mehr übermannt. Und in diesem Falle war das sozusagen umgekehrt. Das Buch geht zwar auch ein auf all die dunklen Aspekte, aber doch natürlich im Gespräch mit einem Kind auf eine andere Weise, als wenn mir vor mir ein Bischof oder ein kritischer Leser oder ein erwachsener Adressat. Und auch eine bestimmte Unbefangenheit, wenn man so ein Riesenthema, was ist Gott, also da kann man sich eigentlich gar nicht rantrauen. Da würde man ja erstmal 5000 andere Bücher vorschieben, die alle schon das gesagt haben. Also diese Chuspe, zu sagen, all das mal wegzutun und irgendwie 5000 Jahre Religionsgeschichte mal auf einer halben Seite zu erklären, auch das ist natürlich nur möglich in diesem Gesprächsduktus.
Ja, das ist dann ein sehr dialogisches Buch und es funktioniert eben auch für uns Erwachsene. Also ich fühle mich ernst genommen auch als Erwachsener. Also dieses Buch, sage ich mal, kann jemand lesen, ich schätze ab 14 bis 120.
Ja, also ich hätte sogar gesagt ab 12.
Ab 12, ja genau. Sie haben es ja für Ihre Tochter geschrieben, genau, die besonders klug ist.
Der Verlag hat es dann auch ab 14 eingestuft, weil sie auch Testleser hatten und dann hieß es so, naja, ein bisschen kompliziert. Aber in der Tat, was stimmt ist, das gilt aber eigentlich für alle Bücher, ich beuge mich nicht herab zu einem Kind. Also ich sage das, was ich zu sagen habe und ich weiß auch, dass ein 12-jähriges Kind oder 14-jähriges Kind nicht alles so versteht, wie jetzt vielleicht Sie oder ich oder anders, aber dafür versteht es andere Dinge. Oder es hat ja auch noch Zeit und versteht es manche Dinge erst später und ich glaube, dass man teilweise auch, oder ich jedenfalls, alles Wesentliche immer in der Überforderung gelernt habe. Das Buch ist nicht vereinfacht. Es ist von der Sprache natürlich, es hat viele Geschichten, es hat keine großen Fußnoten, es hat keine Theorien, aber es ist eigentlich die Substanz dessen, was ich sowieso auch sagen würde über Gott oder Religion.
Die einzelnen Kapitel oder Perlen haben dann Überschriften wie die Unendlichkeit ringsum oder in uns selbst oder der Mittelpunkt der Welt oder das große Vielleicht.
Oder also aber auch Pecorino-Apfel, was war das? Pecorino, ich weiß gar nicht mehr genau, drei Käsesorten könnte es
auch
mal
sehr
sein.
Alltäglich. Ja, ne? Also nicht nur die großen Themen. Nicht nur die großen Themen.
Pecorino, Appenzeller und Reblochon.
Okay, aber Sie sprechen auch die Sprache der Religion und das ist eine andere Sprache als die, die uns normalerweise umgibt. Inwieweit ist das, was wir so als ein Krisenphänomen in der Religion erleben, auch eine Krise der Sprache?
Religionen sagen ja seit 5000 Jahren im Wesentlichen, ein paar neue Dinge sind hinzugekommen. Gut, ein Gottglaube ist schon ein bisschen was Neues, gebe ich zu. Aber im Prinzip sagen sie ja.
Aber auch ein paar tausend Jahre alt.
Auch ein paar tausend Jahre alt. Aber im Wesentlichen sind alle Dinge schon sehr früh und sehr lange schon gesagt worden. Dann ist natürlich die Gefahr, dass so ein Wort wie Hoffnung, Liebe, Vertrauen, Gottvertrauen, all das fühlt sich nicht mehr so an. Das ist wirklich, ja, es fühlt sich ein bisschen altbacken an oder altväterlich oder was auch immer. Und dann kommt doch die ganze Werbeindustrie hinzu, die natürlich all diese wunderbaren Formeln aus der Religion übernommen hat. Da tut sich die Religion, die organisierte Religion, sehr, sehr schwer, eine Sprache zu finden. Sie pflegt das auch nicht. Also gerade die westlich-christliche Religionen pflegen das nicht. Also das sagen ja auch viele Theologen, dass etwa die Predigt, die Kunst der Predigt, ein bisschen oder oft auf den Hund gekommen ist, dass das in der Ausbildung auch nicht mehr wirklich so ernst genommen wird, wie es sein müsste, wenn da jeden Sonntag einer auf der Kanzel steht. Und es bleibt übrig der Inhalt. Und Religion ist eben mehr. Sie ist auch Inhalt, sie hat eine Botschaft, sie hat ein ethisches Gerüst, aber sie vermittelt sich eben nicht nur über Aussagesätze, sondern eben auch über Lieder, über Gefühle, über Kleider, über Farben, über Gerüche, über Musik, über ein sinnliches Erleben, gerade für Kinder, also in dem Alter, wo Religion eingeübt wird. Also das, was wirklich Religion ausmacht oder den Bewegungen, der Kniebeuge, der Umarmung nach der Messe, also all das ist das, was dieses Moment erzeugt. Wir haben da ganz bestimmt eine Krise der Form. Ich selbst erlebe bestimmt, also habe bestimmt, würde ich sagen, häufiger religiöse Momente, ein dezidiert religiöses Erleben in der Philharmonie als in der Kirche oder der Moschee. Und zwar ein dezidiert auch meinen Alltag transzendierendes Erleben. Oder sehen Sie, wie voll die Kirchen werden, sobald es ein Festival ist für alte Musik, für Bach-Passion oder all das? Das heißt, die Menschen sehnen sich ja auch danach, nicht nur überzeugt zu werden mit Wörtern, denn wenn Gott das Schlechte in andere ist, also etwas, was eben anders ist, in jeder Hinsicht anders, dann ist natürlich zum Beispiel Musik ein sehr viel dem angemessenerer Ausdruck als jedes noch so eloquente Wort.
Herr Kamani, jetzt mal ein Zitat, das ich auf den letzten Seiten Ihres Buches gefunden habe. Zitat: Du hättest nicht geboren werden können, niemand hätte geboren werden müssen. Opa wünschte sich für seinen Grabstein ein einziges Wort: Shukr, Dank. Ich vermute mal, dass dieses Zitat vieles auf den Punkt bringt, worum es Ihnen inhaltlich geht.
Ja, ich hoffe natürlich, weil es wirklich um eine Haltung geht. Also nicht so sehr um diesen oder jenen Glaubenssatz, sondern was ist das eigentlich, religiös zu sein? Also ich meine, gute Menschen, das können wir nun wirklich alle sagen. Also es braucht nicht die Religion, um ein guter Mensch zu sein. Also dafür gibt es genug Beispiele von guten Menschen, die nicht religiös sind, und genug Beispiele von sehr übel handelnden Menschen, auch in diesen Zeiten und diesen Tagen, die das im Namen der Religion tun oder sogar aus religiöser Überzeugung, wie sagen wir zum Beispiel die Terroristen. Aber was ist eine religiöse Haltung? Und Unglaube im Islam, auf Arabisch, das Wort Unglaube ist etymologisch oder der Wortbedeutung nach bedeutet einfach Undankbarkeit. Und ich glaube, dass Dankbarkeit, wenn ich ein Wort vielleicht zusammenfassen wollte, was eine religiöse Haltung bedeutet zum Leben, ist es diese Haltung der Dankbarkeit. Also geboren worden zu sein, das zu erleben, Teil dieser Welt zu sein. Denn Dankbarkeit bedeutet ja, dass man jemandem oder etwas dankbar ist. Es hat einen Adressaten. Wer dieser Adressat ist, das ist schwer zu bestimmen und vielleicht gar nicht zu bestimmen. Aber die Haltung ist doch eine andere. Wenn es diesen Adressaten nicht gibt, wenn es niemanden gibt, bei dem wir dankbar sind, dann gäbe es den Dank ja nicht. Dank ist ja etwas, was man an jemanden richtet. Und viel wichtiger an der Religion ist gar nicht so sehr der Adressat, den wir sowieso nicht bestimmen können. Für mich das Wesentliche ist die Haltung oder unser Teil dieser Kommunikation. In diesem Falle Dankbarkeit. Es könnte aber auch, und das ist eben auch ein Teil der Religion, etwa Anklage sein. Also das erleben wir ja auch oder lesen wir in der Bibel, im Koran von Menschen, die gläubig sind und die Gerechtigkeit einfordern, die er versprochen hat, dass diese Welt gerecht ist, und die Gott anklagen. Auch die Anklage hat einen Adressaten, auch die Anklage ist Teil einer Beziehung und die Anklage ist auch eine Haltung. Und ich glaube, dass jedenfalls die Haltung, die in den monotheistischen Religionen vermittelt wird, eigentlich zwischen diesen Haltungen auch changiert. Also Dankbarkeit als das, was wir sollen, Anklage, Klage als das, was wir oft nicht anders können.
Der Schriftsteller Navid Kamani im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über sein Buch Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Herr Kamani, es klingt nicht nur zwischen den Zeilen durch, Sie haben Ihren Vater intensiv begleitet im Sterben. Das ist eine extrem private Angelegenheit. Ich frage es dennoch, welche Erfahrungen können Sie öffentlich teilen?
Ich glaube, das, was da über den Vater steht, das gilt auf die eine oder andere Weise ja für beinahe jeden, der stirbt. Das sind ja keine medizinischen Details oder sowas. Und
wie das, ja, aber es ist aber auch, geht auch um eine Haltung.
Ja, und die Haltung, das ist in der Tat die Haltung, die mein Vater tatsächlich hatte. Auch dieses Wort Dank ist in der Tat das Wort, was auch auf seinem Grabstein steht. Also das ist die Haltung. Der letzte Blick, den ich auf ihn hatte, war mit diesem der allerletzte Blick lebend von ihm waren die Hände, die er ausgebreitet hatte zum Dank. Das glaube ich, hat jeder, der schon mal einen Sterbenden beobachtet hat, dabei war bei dem Tod, sieht, wie wirklich in einem fast physischen Sinne da etwas entweicht. Sie nicken. Wahrscheinlich nicken auch manche Zuhörer. Also auch wie sich eine Ruhe senkt. Die Sakina im Islam, die Shekhina im Judentum. Wie sich etwas, wie plötzlich was ausbreitet. Eine Energie da ist. Und ich glaube, dass die Religion, die Heiligen Schriften nichts anderes schildern als unser Leben. Und zwar in Bildern. Und zwar reale, konkrete Menschheitserfahrung. Geburt, Hunger, Tod, Liebe, sexuelle Ekstase, Leiden, all das übertragen in poetische Bilder, in Rhythmen, in Sprache, damit sie aus dem Erleben des Einzelnen verallgemeinerbar werden. Wenn ich nur von meinem eigenen Erleben berichte, dann gilt das nur für mich. Wenn ich ein Bild finde, das irgendwie treffend ist, dann ist das für Menschen in 5000 Jahren noch? Bezieht sich das auf ihre Situation?
Navid Kermani, Hingabe, das ist für Sie eine der angemessenen Übersetzungen des arabischen Wortes Islam. Ist auch dieses Buch in diesem Sinne Hingabe? Hingabe an Ihre Tochter, Hingabe an Gott, Hingabe an Leserinnen und Leser? Oder ist Ihnen diese Deutung jetzt etwas zu pathetisch?
Ja, ich würde sie so bestimmt nicht formulieren. Ich würde jetzt auch nicht groß widersprechen, aber sie ist dann auch wieder so, in gewisser Weise in dem Sinne ist dann jede Tätigkeit, also auch der Bäcker, der sein Brot gut backt, gibt sich dem Mehl hin und gibt sich seinen Kunden. Also wenn Sie es so allgemein formulieren, ja, aber dann wird die Aussage auch wieder ein bisschen nichtssagend.
Konzentrieren wir uns auf den Punkt, dass Islam Hingabe für Sie ist und eben nicht Unterwerfung. Oder auch ein bisschen durchaus auch Unterwerfung, aber nicht in einem sklavischen Sinn.
Nein, es ist, wenn man die wörtliche Bedeutung nimmt, und ich bin ja von Haus aus Philologe, also habe orientalische Philologie studiert, arabische Sprache, hat das Wort Islam eben nicht nur eine Bedeutung, wie viele andere Wörter auch mehrere Bedeutungen haben. Und es kommen da verschiedene Assoziationen, Schwingungen hinein. Durchaus auch die Unterwerfung, auch die ist auch in diesem Wort drin. Aber eben auch dieses Friedensschließen, die Hingabe aus der Liebe, also all die verschiedenen Bedeutungen sind die verschiedenen Schattierungen dieses Wortes. All das zusammen ergibt dieses Wort.
Ich habe selten ein Bild vom Islam entworfen bekommen, das auf mich so sympathisch wirkt wie bei Ihnen. Wollen Sie mich missionieren?
Nein, also das glaube ich, das Anspruch hat das Buch auch nicht und ich glaube, das Buch übergeht ja auch nicht die ganzen dunklen.
Ich wollte auch nur Ihren Widerspruch hervorrufen.
Aber insofern haben Sie natürlich recht und insofern ist es, wenn Sie wollen, auch ein apologetisches Buch, weil es ergibt sich aus der Erzählhaltung. Es ist ja die Poetologie des Buches, der Adressat dem Buch nach ist ja nicht die allgemeine Leserschaft, die zu überzeugen geht, sondern es ist ein Gespräch zwischen Vater und Tochter und zwar natürlich im Sinne auch eines Verbens für Religion. Zugleich gehört zu diesem Buch auch, dass dieses Mädchen oder die Tochter in dem Buch ja am Ende nicht sehr überzeugt ist. Und wenn ein Autor alle Stimmen seines Buches ist, nicht nur der Erzähler, sondern zugleich auch in seinen Figuren ist, dann werde ich als Autor auch in der Tochter, die am Ende nicht überzeugt ist, und zugleich im Vater, der wirbt. Nein, ich würde mir wünschen, dass dieses Buch einfach bei den Lesern einfach, dass die Fragen da weitergehen. Das heißt ja auch nicht Auskünfte über Gott, sondern Fragen nach Gott. Dass man da ein bisschen dieses Staunen, Frage stellen, dass es dazu ein bisschen beiträgt. Aber ich finde es auch sehr schön, wenn es eigenständig ist. Ich finde auch Grenzen eigentlich sehr schön, solange sie überwindbar sind. Grenzen werden dann für mich problematisch, wenn es sozusagen Mauern werden. Aber dass es hier anders ist als dort, ist ja eigentlich was Wunderbares. Und wenn es sozusagen eine Einheitsreligion gäbe, das fände ich ganz schrecklich, weil die ganze Kultur und die verschiedenen Schattierungen. Und ich glaube, jede Religion trägt auch einen anderen Aspekt zum Gottesbild bei, wie in dieser Geschichte von Rumi mit dem Elefanten. Sie werden sich erinnern im Buch.
Auf die wollte ich gerade hinaus.
Ja, sehen Sie.
Und also erzählen Sie die Geschichte noch mal kurz, weil dann wird deutlich, worum es Ihnen geht.
Naja, es gibt diese Geschichte von Rumi, dass ein Elefant kommt in ein Dorf von Blinden und der eine packt einen Rüssel und sagt, er ist aber ganz lang und der andere packt dann das Bein und sagt, er ist aber ganz dick dieser und der andere fühlt die Haut und sagt, er ist aber ganz hart und der andere fasst an die Zunge und sagt, ist aber ganz weich und alle nehmen einen anderen Aspekt der gleichen Wahrheit wahr und jeder hat auch recht, aber niemand sieht den ganzen Elefanten und das ist halt das Bild von Rumi aus dem 12., 13. Jahrhundert über die Unterschiede der Religionen und wenn man das ernst nimmt, dann ist es sogar sehr wichtig zu erfahren, was sagen andere Religionen, weil man erstens die eigene Wahrheit auch einordnen lernt, weil man weiß, aha, hier ist der Schwanz oder hier ist der Fuß oder was auch immer und auch weiß, alles zusammen ist gleich das, was über diese Wahrheit zu sagen wäre. Diese verschiedenen Wahrheiten heben sich nicht gegenseitig auf, sie ergänzen sich und sie sind aber auch nicht gleich, sondern sie ergänzen sich eher. Und so in dem Sinne wäre das Weltbild oder die religiöse Vorstellung, die sie bei Rumi finden, die sie in der islamischen Mystik finden und die eben auch die Haltung ist, in der ich als Kind aufgewachsen bin.
Ja, und eben auch beim islamischen Propheten Mohammed. Also Sie zitieren ja auch den Satz, die Wege zu Gott sind so zahlreich wie die Atemzüge eines Menschen.
Ja, da gibt es natürlich auch im Islam wieder eine andere Geschichte, eine Gewaltgeschichte, auch eine Unterwerfungsgeschichte. Also das muss man auch dazu sagen. Und ich schreibe ja auch, dass der Islam sich nicht mit Peace und Love ausgebreitet hat, sondern durchaus auch mit dem Schwert, also ähnlich wie das Christentum. Wir säßen hier nicht in einem christlichen Land, wahrscheinlich, wenn die Germanen nicht umgebracht worden wären in großer Zahl, also die Sachsen in dem Falle. Also all das ist auch ein Teil der Religionsgeschichte und über den soll man ja auch gar nicht weggehen, sondern er ist in gewisser Weise das Interessante ist ja eigentlich auch, dass auch die Schreckensgeschichte in den Offenbarungsgeschichten in Büchern eingeschrieben ist. Diese Bücher sind ja nicht harmlos und deshalb sind sie real, deshalb sind sie interessant. Ein Roman, ein Stück Literatur, das uns immer nur eine schöne Welt vorspiegeln würde, wäre sterbenslangweilig und hätte mit unserem realen Leben nichts zu tun.
Ja, das beste Beispiel dafür ist die hebräische Bibel, also was Christen als Altes Testament bezeichnen.
Das Neue Testament, ich bitte Sie, selbst die Bergpredigt, also nehmen Sie das ernst, was da steht. Nehmen Sie ernst, dass Jesus unter anderem auch sagt, reiß dein Auge ab, dass dich stört. Also das da aus. Also, oder vieles andere, was er sagt. Oder nehmen Sie nur die Apokalypse des Johannes. Das ist ja nicht leicht, das ist ja nicht harmlos. Das entspricht ja nicht unserem heutigen menschengerecht geformten Weltbild. Oder wenn Jesus in unsere Zeit passen würde. Zum Glück passt er nicht in unsere Zeit. Also zum Glück ist er eine Herausforderung oder stellt uns in Frage. Deshalb hält sich so ein Buch ja über 2000 Jahre, weil es immer wieder neu einen Widerspruch formuliert gegen uns selbst.
Und Sie haben den Eindruck, dass Fremde, das Irritierende in Religionen wird im 21. Jahrhundert nicht in dem Maße ernst genommen, wie Sie sich es wünschen.
Nein, wie es die Welt ist. Ich nehme die Welt als höchst irritierend wahr, als befremdend, auch als schrecklich teilweise wahr. Ich meine, ich bin auch Kriegsreporter. Also es ist etwas, was in mein, kann ich schon so sagen, mein Fleisch und Blut übergegangen ist, dass diese Welt ungerecht ist. Es ist nicht so, dass ich diese Bilder aus den Kriegen, aus Flüchtlingslagern, dass ich die irgendwann mal vergesse. Die begleiten mich Tag für Tag. Die begleiten mich auch dann, wenn ich über Gott spreche. Die begleiten mich dann, selbst wenn ich privat bin, dann ist das da. Und ich glaube, in dem Maße, wie die Welt irritierend und befremdend und unverständlich ist, sind es auch Religionen. Und wenn wir das aus den Religionen herausnehmen, die Religion nur das sagen, was wir ohnehin denken, dann verbauen wir uns eigentlich einen Verstehenszusammenhang mit der Welt. Denn die Welt wird ja nicht anders dadurch. Wir haben keine Sprache mehr für dieses Irritierende, die Fremdheit der Welt selbst. Ein Kind, das geboren wird, das ist die maximale Fremdheitserfahrung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das heißt, wir werden geboren mit der maximalen Entfremdung aus diesem Mutterbauch heraus in ein Nichts erstmal. Und dann lernen wir langsam Selbstbewusstsein, wir lernen langsam Sicherheit, wir lernen langsam. Aber die eigentliche Welterfahrung ist Entfremdung, ist Befremden, ist Schmerz durch diesen Geburtskanal. Das ist eine schreckliche Erfahrung vermutlich. Und ich glaube, dass Religion, gerade indem sie das Fremde, Irritierende sozusagen auch mit hineinnehmen, dem einen sprachlichen, musikalischen Ausdruck geben oder auch in Gesten ausdrücken, glaube ich, dazu beitragen können, auch mit dem Fremden in der Welt einen Umgang zu finden. Das heißt, wenn wir es rausnehmen aus der Religion, verschwindet nichts von dieser Fremdheitserfahrung, von der Schreckenserfahrung. Wir verlieren nur eine Aussagefähigkeit, um damit umzugehen.
Sagt der Schriftsteller Navid Kermani sein Buch »Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, Fragen nach Gott«, ist Ende Januar erschienen und zwar im Karl-Hanser-Verlag. 258 Seiten kosten 22 Euro. Und das war's von uns. Gleich kommen hier die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Andreas Stopp erwartet Sie zum Thema auf Hochglanz poliert. Selbstinszenierung in sozialen Medien. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind. Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur.
Religionen. Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.